Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder arg gesündigt.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Hallo und moin moin, liebe HörerInnen, ihr habt eingeschaltet zur Trap House Kitchen des deutschen Podcast-Universums. Das freut uns ganz besonders. Irrenhaus Unterhaus ist wieder da nach einer Woche Zwangspause und ebenfalls wieder da, er ist wieder da, ist Jan-Erik Röger in Hamburg. Die Hansestadt hat ihren besten Mann zurück. Wie geht's dir, mein Junge? Du hörst dich ein bisschen kränkelig an, habe ich hier schon festgestellt im Vorgespräch, im 5-Stunden-Lang.
Ja, das ist richtig. Ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ich kann Entwarnung geben, es ist nichts Ernstes.
Das macht mich betroffen.
Ja, zu Recht. Also es ist eine hartnäckige Erkältung, die ich jetzt so circa eine Woche mit mir rumschleppe und die auch meine letzte Arbeitswoche in Berlin quasi beeinträchtigt hat, sodass ich sie vorzeitig abbrechen musste. Und jetzt auch in diesem Schlamassel dann den Umzug gewuppt habe, aber es ging alles gut.
Alles
geschafft. Und mir geht's gut. Ich höre mich halt nur noch verschnupft an. Ich hoffe, dass ich das jetzt loswerde in den nächsten Tagen.
Ja, Classic. Das war bei mir auch so, als ich das Virus hatte.
Das Virus, gut, ja. Vielleicht habe ich es ja tatsächlich. Virus. Also ich hatte es ja bisher noch nicht, ne? Das wissen die
Was
wenigsten.
Was auch wahnsinnig aber ist eigentlich, ja, ja. Wenn man dann bedenkt, wo du dich überall rumtreibst.
Das stimmt, ja.
Wer weiß, vielleicht
hat es mich ja. Ja, du bist nicht daheim.
Genau, quasi. Deswegen konnten wir uns noch nicht anfassen. Ich bin in Rostock. Ja. Meine Oma ist 70 geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle, ja.
Ja, ich bin gespannt, ob sie es hört. Ich glaube eher nicht. Aber ich werde ihr sagen, dass ich sie gegrüßt habe hier gleich.
Ja.
Deswegen bin ich noch hier wieder auch nur mit rudimentären Ausstattung. Also die Headset-Qualität ist wieder am Start, aber
ist schon wieder absolut aushaltbar, um das hier direkt mal zu sagen.
Großartig, ja. Wir machen es trotzdem und es gab auch ja das Duell der Duelle für uns beide, der Ostsee-Knüller, das L.
Der Ostsee-Schlager.
Ja, genau, mittlerweile kann man es so sagen. Die Vorherrschaft auf dem wilden Meer der Baltic Sea, sie wurde wieder ausgefochten, dieses Mal in Garden und Poppenwaden im Holsteinstadion.
Ja.
Und wir haben diesem Match lange entgegengefiebert, haben auch beide unsere Tipps, glaube ich, abgegeben. Ich habe auf jeden Fall Hansa-Sieg getippt. Ich glaube, du auch Holstein-Sieg.
Ja, genau. Ich kann also sie hier gleich parallel nochmal rauskramen, wenn ich sie finde.
Ja, super. Dürfen wir wieder keine Punkte haben. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir über das zweite große Derby sprechen, was stattfand. Am Wochenende das HSV-Derby. Ja. Der HSV aus der Hansestadt Hamburg gegen den HSV aus der Messestadt Hannover. spannendes Spiel, spannende Vorzeichen. Hannover ja gerade so ein bisschen im Aufschwung, hatten die letzten Partien richtig gut gekickt, dreimal gewonnen aus den letzten, innerhalb der letzten 5 Spiele, haben sich so ein bisschen nach oben orientiert und der HSV natürlich als Team der Stunde mit 4 Siegen vorher auch absolut in Form. Ja. Und auf dem Papier auf jeden Fall das spannendste Spiel an diesem Spieltag oder das, was neben Darmstadt Paderborn am meisten Klasse versprochen hat.
Ja, und das war ja beides parallel, ne? Das war ja beides am Freitag. Richtig. Und die alle Beteiligten auf Sky wurden auch nicht müde zu betonen, dass es der fette Freitag ist. Das wurde auffällig oft gesagt.
Ich habe es auch geguckt.
Ja, ich auch.
Ja. Also, deswegen habe ich da leider diese Floskel nicht so wahrgenommen wie du.
Ja.
Aber man muss sagen, die hohe Qualität, die man vom Spiel erwartet hat, wurde natürlich im Ganzen gesehen erfüllt. Aber los ging es eigentlich direkt mit einem Riesenpatzer, Miro Max Maria Muheim. Das war unfassbar. Bitte beschreib uns, was dein Kickbase-Spieler da fabriziert hat in Minute 4.
Ja, das war natürlich besonders für mich auch bitter, weil ich ihn nur Stunden vorher erstanden hatte noch vom Markt.
Stimmt.
Und mich direkt schon wieder dem ausgesetzt sah, dass ich hier richtig Minuspunkte mache. Aber egal, ja, er ist ausgerutscht und zwar vierte Minute. Heuer Fernandes als mitspielender Torwart, wie man es von ihm kennt, vor dem eigenen 16er, spielt eigentlich Muheim völlig gefahrlos den Ball zu, aber Muheim rutscht aus und Seymour Roya, der aufgerückte Außenverteidiger der Hannoveraner, passte auf und holte sich den Ball und trifft dann ins leere Tor. Schnörkellos, Heuer Fernandes kommt nicht rechtzeitig in den eigenen Kasten. Bittere Aktion, Muheim einfach ausgerutscht, sehr bitter. Heidlo. Und dann, nach 4 Minuten der Rückstand, der vielleicht etwas überraschende, für den HSV. Und der HSV hat sich davon aber nicht entmutigen lassen, sondern eigentlich auch, was schon in den ersten Minuten so absehbar war, das Zepter noch stärker in die Hand genommen und das Spiel gemacht und nach vorne gespielt. Regelrecht Hannover eingeschnürt. Erste Möglichkeit auf Hamburger Seite hatte Glatzel mit dem Kopf nach einer Haier-Flanke. Das war 3 Minuten nach dem Rückstand. Und da konnte man schon erahnen, dass der HSV jetzt den Einbahnstraßenfußball anwerfen wollte.
Das stimmt. Aber nochmal Ehre, wem Ehre gebührt. Moroja mit seinem dritten Tor. Und das als Außenverteidiger nicht schlecht. Also
ja.
Der hat so ein bisschen Spaß daran gefunden, auch mal offensiver zu agieren. Und gefällt mir generell ganz gut, dieses
Macht Tag er dann im November auch gegen Deutschland, wenn er mit Japan. Ja,
wahrscheinlich, ne? Ja, der ist ja auf jeden Fall mit dabei. Aber hat natürlich auf der rechten Seite da auch andere Kaliber vor sich. Bei den Japanern sind ja gute Außenverteidiger am Start. Du hast es gesagt, Glatzel mit dem Kopf zur Stelle gewesen, kurz nach der Führung. Dann Sonny Kittel mit dem nächsten Abschluss. War schon ein ziemlich spitzer Winkel und ja, so ein bisschen noch der Versuch, den Ball aufs Tor zu ziehen, hat er auch ganz gut noch geschafft, aber eigentlich kein Problem für Ron-Robert Zieler. Schwieriger, kniffliger wurde es dann in Minute 15. Da kam nämlich Moritz Heyer nach einem schönen Doppelpass auf der rechten Seite durch in Richtung Grundlinie und hat eine scharfe Flanke in den Strafraum geschlagen, wo Glatzel gewartet hat auf Höhe des 5-Meter-Raums. Und glücklicherweise hat man im ersten Moment gedacht, für die Hannoveraner stand noch Börner im Weg und konnte den Ball abfälschen. Das ist dann aber nach hinten losgegangen. Außenriss, Abfälschung ins Tor hinein, in die linke Ecke. Keine Chance für Ron-Robert Zieler, Eigentor Julian Börner. 15. Minute, also ja, die Freude über die Führung durch Moroja währte nur kurz. Ja. Man muss sagen, erzwungen, das Ding,
nicht wahr? Das stimmt, ja. Börner wusste da halt nicht so richtig in seinem Rücken, dass Glatzel den Ball wahrscheinlich gar nicht mehr erwischen kann, der reinkommt. Ein bisschen zu lang vielleicht. Aber auch da sehr unglücklich, beide Tore. Also innerhalb der Viertelstunde unglücklich. Und auch bei Börner das Gleiche eigentlich, Kickbase-mäßig, weil den hatte ich ja auch. Stimmt. Oder den habe ich auch. Und der hat dann auch ein Eigentor fabriziert. Es war nicht so mein Freitag auf jeden Fall.
Aber du hast den Spieltag trotzdem gewonnen, ne? Irgendwie
ja, ich habe den Spieltag trotzdem gewonnen.
Eine Frechheit, alles war gut.
Muheim hat also auch noch richtig gut gepunktet. Aber gut, Wahnsinn. Das gehört nicht in diesen Podcast hier, diese Insights.
Da hast du natürlich recht. Das Spiel wurde zweikampfbetonter, also es gab richtig ordentlich Aktionen, One-on-Ones. Vuskovic da auch ein paar Mal im Fokus gewesen, hätte auch schon mal in Richtung gelb-rote Karte bei ihm gehen können, wenn man ehrlich ist. Da waren so ein paar Sachen dabei, die so ein bisschen drüber waren, aber der Schiri, wer war es nochmal? Ich hab's gerade vergessen. Hat auf jeden Fall seiner Linie treu geblieben und hat das Spiel recht locker gepfiffen, was auch in Ordnung war. Und davon hat das Spiel dann auch einfach ein bisschen gelebt, von diesen intensiven Duellen im Mittelkreis. Aber es ging eigentlich so weiter wie nach dem Hannover-Tor. Der HSV hat das Spiel weitergemacht. Es gab noch eine große Chance von Glatzel, die Zieler wiedergehalten hat. Dann noch ein Weitschuss von Miro Muheim. Da hat er fast seinen Fehler wieder ausbügeln können mit der Führung vor der Halbzeit. Damit hat es aber nicht geklappt. Und ja, so gingen die Teams mit 1:1 in die Halbzeit. Am Ende, muss man sagen, schon wieder glücklich für Hannover, da der HSV das deutlich bessere Team war.
Auf jeden Fall, das stimmt. Robert Glatzel hatte die erste Chance nach dem Seitenwechsel für den HSV und auch da hat er wieder keinen Erfolg. Ging knapp daneben, war schon sein 4. Abschluss im Spiel Und Robert Glatzel war klar, er hat nicht den besten Tag, bisschen glücklos am Freitag. Ja, passiert auch nicht das oft, stimmt, dass er vier Abschlüsse braucht für ein Tor oder diese in diesem Fall ja für gar kein Tor.
Hast recht, richtig,
ja. Das ist schon der Wahnsinn. Ja, Hannover meistens harmlos bisher. Das wurde etwas besser, nachdem Kerk reinkam für Teuchert. Erste Chance dann, ich glaube, es war insgesamt auch erst der zweite Schuss aufs Tor für Hannover, war in der 56. Minute. Kerk wurde bedient von Derek Köhn auf der linken Seite, der da mal durchgebrochen ist. Und nach einem missglückten Klärungsversuch, als der Ball von Köhn reinkam, landete der Ball dann bei Leopold, der dann abzog und drüber geschossen hat. Mal eine Torannäherung für Hannover. Aber ja, das war offensiv nicht so doll, was Hannover anbot. Und der HSV, immer trotziger auf das Hannoveraner Tor spielend. Die wollten es richtig erzwingen, gaben nicht auf, haben aber auch richtig viel liegen lassen. Also Chancenverwertung auch nicht die beste an diesem Tag. Wen ich stark fand auf Hamburger Seite war Bakary Jatta. Der war an einigen Aktionen beteiligt. Gerne auch so so Flanken- oder Seitenverlagerungen, wie man es ja von ihm manchmal auch kennt. In diesem Spiel auch recht präzise. Haben häufig zum Beispiel dann mal Kittel gefunden in der Mitte. In einer Szene da Dron-Robert Zieler den Ball stark abgewehrt zur Ecke. Aber ja, Jatta hat mir ganz gut gefallen.
Ja, aber gefällt er mir auch meistens. Also der ist ja häufig, also auch letztes Jahr sehr konstant gewesen in seinen Leistungen. Natürlich über seine Abschlussspreche brauchen wir nicht reden, aber Schnelligkeit, seine Flanken, das ist alles immer richtig, richtig gut. Und ich bin auch froh, dass er jetzt wieder fit und zurück ist, weil das bereichert das Spiel des HSV auf jeden Fall. Und man hat gesehen, er hat Alarm gemacht. Wer auch Alarm gemacht hat, war Ransford Yeboah Königsdorfer, als er eingewechselt wurde. Ist wieder zurück nach dieser ganzen unglücklichen Geschichte da mit seiner roten Karte.
Ja.
Und hat sich auch direkt gut eingefunden in das Spiel, direkt Bälle gefordert, gute Aktionen gehabt und ist dann in der 92. Minute zum Matchwinner geworden und hat seine Jungs und seinen Trainer jubeln lassen. Und das Ganze mit einem absoluten Wahnsinns-Solo, muss man so sagen, glaube ich. Ist nicht untertrieben, oder?
Ja, absolut. Ecke war für Hannover war der Ausgangspunkt. Königsdörfer hat sich den Ball dann, der geklärt wurde, im Kopfballduell erst selbst vorgelegt, so den zweiten Ball. Ja. Dann erläuft er ihn sich wieder, den er sich selbst vorgelegt hat, den Ball. Und läuft quer übers ganze Feld, behauptet sich dabei noch gegen zwei Hannoveraner, setzt sich körperlich durch.
Leopold und Moroja, nur Statisten.
Ja, genau. Und schiebt am Ende dann auch noch überlegt ein richtiges Klasse-Tor. Und auch der Beleg, eigentlich so ein kleiner Zwischenbeleg schon in dieser frühen Phase der Saison, dass er sich echt schon gut entwickelt hat in Hamburg, finde ich. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Wir haben, glaube ich, mal bei der Relegation von Dresden uns über Königsdörfer unterhalten bzw. geschrieben.
Und wer hat da gesagt, gesagt, dass der vielleicht was für die zweite Liga wäre?
Ja, du. Und ich habe gesagt, ich sehe ihn eher sogar noch in der dritten Liga, weil er irgendwie so glücklos agiert und häufig noch so ein bisschen die falsche Entscheidung bei Dresden gefällt hat. Aber er hat echt einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, finde ich. Und ich glaube, war auch schon sein drittes Saisontor. Und er hat ja jetzt auch sogar sein Länderspieldebüt gefeiert in der Länderspielpause am 27. September für Ghana. Wurde er nominiert und auch eingewechselt beim 1-0-Sieg gegen Honduras. Und ja, mit solchen starken Auftritten wie gegen Hannover verdient er sich ja vielleicht sogar tatsächlich noch das WM-Ticket. Das wäre eine heftige Geschichte, Wahnsinn, auf jeden Fall.
Ja. Aber ja, mit der Leistung bisher hat er sich vielleicht verdient. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, wer da so die Konkurrenz, wie die Konkurrenzsituation ist auf seiner Position mit Ghanaan, aber wäre schön, wenn er es packt. Ich glaube, Braden Manu ist ja auch im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Und
Daniel Kofi Tchere, der hat gestartet, auf jeden Fall.
Aber der interessiert uns jetzt ja nicht mehr.
Der interessiert uns natürlich nicht mehr, das stimmt.
Ja, übrigens, bevor wir hier rübergehen jetzt zu Holstein Hansa, müssen wir nochmal kurz die Top-News des Tages besprechen.
Richtig,
Robert Klaus ist arbeitssuchend und damit wohl einer der talentiertesten jungen Trainer wieder auf dem Markt. Hallo Schalke 04. Was sagst du dazu? Unumgänglich, sagt der Verein Dieter Hecking. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, stimmt wahrscheinlich. Ne? Also mit dem Kader, haben wir auch vor der Saison gesagt, Nürnberg für uns Aufstiegskandidat, aber danach sieht es überhaupt nicht aus, wenn man auf die Tabelle schaut. Platz 14, nur ein Sieg, 4 Niederlagen aus den vergangenen 5 Spielen. Wirklich, wirklich, wirklich schwach und ja, folgerichtig, aber natürlich bitter, weil Klaus natürlich ein extremes Trainertalent ist.
Ja, das stimmt. Ja, die Geduld einfach zu Ende wahrscheinlich in Nürnberg. Ich glaube, es war doch jetzt die dritte Saison auch, die er als Trainer in Nürnberg war. Ja, stimmt, ich meine, zwei Jahre oder im ersten Jahr, da ja, sind sie, weiß ich nicht, irgendwo im Niemandsland, glaube ich, gefinisht. Oder war das die Saison, wo sie fast abgestiegen sind? Nee, ne? Ich glaube, danach
hat er letztes noch... Jahr oder nee, wann?
Nee. Letztes Jahr waren sie lange im Aufstiegskampf und sind dann Achter geworden.
Die haben mit Klaus doch gestruggelt auf jeden Fall auch noch in den ersten...
Genau, in der ersten Saison haben sie auf jeden Fall gestruggelt und waren irgendwo im Niemandsland, glaube ich, oder weiter unten. Ja, aber ich glaube, das war nicht die Saison, wo sie in der Relegation da gegen Ingolstadt drin geblieben sind. Naja, sei es drum, auf jeden Fall, ja, da war ja eigentlich immer so ein uneingelöstes Versprechen für die Zukunft. Seine Spielweise und auch diese ganzen jungen Spieler, die er da immer reingeworfen hat und die Talente, die er in Nürnberg zweifellos hat. Aber die Resultate haben halt lange nicht gestimmt. Im letzten Jahr ist dann am Ende Nürnberg ein bisschen die Puste ausgegangen, was bitter war, aber auch wahrscheinlich verglichen mit der Qualität, die andere Vereine wie Werder oder Schalke oder auch der HSV hatten, dann absehbar vielleicht, dass es dann nicht für ganz oben am Ende reicht. Aber jetzt auch schon wieder so ein Stotterstart hingelegt. 3-0 ja jetzt verloren am Wochenende in Karlsruhe. Das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Ja, kannst du halt nicht machen. Dann ja auch gegen Braunschweig, in Braunschweig 4-2 verloren. Ja, Heidenheim 0-3 verloren, gut gegen Hamburg und so kannst du verlieren, gegen Darmstadt auch. Ja, es war ja jetzt wahrscheinlich einfach zu viel. Und ich habe gelesen, Markus Weinzierl soll aussichtsreicher Kandidat sein.
Okay.
Schauen wir mal.
Zweite Liga, wer weiß. Aber
ja,
gut.
Oder vielleicht Flo Kofeld. Würde ich jetzt einfach mal reinwerfen, ohne dass ich da irgendwas gelesen habe oder gehört habe, keine Ahnung.
Ja, ich glaube auch, dass die sich wahrscheinlich schon auch echt einen recht guten Namen oder einen guten Namen locken können da nach Nürnberg, aber ja, bin auch gespannt. Ich hoffe ja immer noch auf das Comeback von Nuri.
Irgendwo.
Der mal wieder irgendwo Trainer wird. Stimmt, aber die fand ich auch immer ganz gut.
Es gibt aber echt so richtig viele Trainer, die echt völlig von der Bildfläche verschwunden sind, die mal so kurz irgendwo waren. Total. Viktor Skripnik zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der gerade irgendwo Trainer ist. Vielleicht im Ausland irgendwo, keine Ahnung. Oder Joe Zinnbauer, solche Leute.
Diamanten-Joe, ja.
Was machen die wohl?
Der war aber irgendwo. Ich war in Russland oder so. Irgendwo ist der wieder hingegangen und war auch erfolgreich, glaube ich.
Ja.
Aber ja, Wahnsinn.
Naja,
müssen wir eine eigene Folge mitfüllen. Aber kommen wir zu unseren beiden Lieblingstrainern, Hertel und Rapp. Holstein gegen Hansa, der Ostseeschlager.
Ja,
hat
der Ostseeschlager.
Gehalten, was
und er Rapp ist nicht mein Lieblingstrainer, auf jeden Fall. Kleiner Disclaimer schon mal.
Nämlich, viel, viel anstrengende Mittelfeldungenauigkeiten innerhalb von 90 Minuten. Und eine Halbzeit jeweils Licht und Schatten für beide Vereine. Also es ist ganz lustig, weil es ist eigentlich, es ist ja häufig, also bei Hansa ist es schon häufig so gewesen dieses Jahr, dass die eine Halbzeit sehr überzeugend spielen und die andere dann nicht mehr. Und bei Holstein ist es auch manchmal so, dass die Leistungsunterschiede zwischen zwei Halbzeiten echt signifikant sind. Und muss ich sagen, so war es auch bei diesem Spiel. Holstein sehr, sehr gut gestartet, unterstützt von einer heimischen Kulisse, die es eigentlich nicht geben sollte. Vielleicht dazu nochmal kurz Informationen von deiner Seite.
Ja.
Es sollte ja irgendwie einen Protest geben. Eigentlich sollte die organisierte Fanszene sich zurückziehen, um gegen Kollektivstrafen zu protestieren, glaube ich. Das hat ja irgendwie nicht so wirklich geklappt, glaube ich, weil es war ja doch irgendwie noch recht gut gefüllt.
Ja.
Aber das Ding, die waren ja noch da. Da waren ja noch Leute, so.
Ja, da waren noch Leute, klar. Also die ganze Westtribüne besteht ja nicht aus aktiver Fanszene, sondern, ja,
die organisierten... Das sind halt nur die 120, die da laut sind, ne?
Ja, nee, organisierte Fanszene heißt ja nicht, dass das die sind, die auch nur laut sind, sondern das sind halt die sich organisiert haben in Fanclubs und in Gruppierungen. Und das sind halt... Das
ist traurig, wenn die nicht laut sind.
Was?
Also,
was willst du jetzt von mir?
Ja, ich will nur sagen, dass Holstein Kiel natürlich ein Witz ist mit der Fanbase.
Ja,
und
ja, das kann natürlich sein. Allerdings, genau, der Block in der Mitte, das sind, der war leer und also die sind dann gegangen, wurde dann ja auch sichtbar. Es wurde aber auch bei Sky auch nicht so richtig aufgefasst. Da haben sich ja der Kommentator zum Beispiel auch die ganze Zeit gefragt, ja, okay, gehen sie jetzt, gehen sie nicht. Es hat auch sehr viel Raum in der Berichterstattung eingenommen.
Ja, genau.
Ja. Das war ja ein bisschen irreführend, ja. Aber genau, ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, ist dann die organisierte Fanszene tatsächlich gegangen mit dem Anpfiff. Aber um vielleicht nochmal die Gründe da aufzurollen, ich glaube, das hattest du ja gerade noch nicht gesagt. Und zwar gab es da so ein...
Ich weiß sie auch gar nicht, ja.
Ach so, ja, okay. Die waren nämlich da begründet, dieser Protest durch das Spiel gegen den HSV. Dort wurde nämlich Pyrotechnik gezündet. Da gab es ja auch eine ganz ansprechende Choreografie. Stimmung generell sehr gut gewesen. So aufgeheizter Hexenkessel an diesem Freitag.
Ja.
Da gewesen. Allerdings wahrscheinlich, augenscheinlich, zu viel für den Verein, zu viel des Guten. Und so hat man die Fanszene kollektiv sanktioniert. Zum Beispiel der Fancontainer muss dicht gemacht werden, beziehungsweise muss jetzt dicht gemacht werden und ich glaube auch erstmal zubleiben. Es gibt noch weitere Sanktionen wie Vergünstigungen über den Verein, zum Beispiel bei der Anmietung von Transportmitteln für Auswärtsfahrten wurden gestrichen. Ja. Und auch noch weitere Sachen. Kurvenzeitung durfte nicht verteilt werden. Also so Sachen, die...
Das hat
der
Verein entschieden. Also es war nichts, was vom DFB jetzt kam.
Ja, das hat der Verein entschieden, ja. Und angeblich, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ich habe es auf jeden Fall gelesen, soll der Verein auch Leute aufgefordert haben, zu denunzieren, wer dort konkret quasi Pyrotechnik gezündet hat. Und
herzlichen Frohentag der Deutschen Einheit an der Stelle.
Ja, genau. Und das sind halt so fragwürdige Vorgehen, wo man sich fragt, warum geht ein Verein gegen die eigenen Fans so vor? Und dagegen.
Wer trägt da die Verantwortung? Stöver oder wer?
Ja, das Präsidium, glaube ich, um Steffen Schneekloth und Co. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass das Präsidium und die Fans so ein bisschen im Clinch liegen, weil das Präsidium halt der Verein dann letztendlich kein Fingerspitzengefühl offensichtlich hat für solche Situationen und auch überhaupt kein Verständnis für am Ende dann ja Fankultur. Da muss man sich ja dann halt entscheiden. Also ich glaube, die Stimmung und die Atmosphäre, die im Spiel gegen den HSV im Stadion da waren, die hat, glaube ich, jeder gern genommen und fand jeder toll. Wahrscheinlich auch der Verein hat ja auch Gutes bewirkt, zumindest auf dem Platz spielerisch. Aber ja, so das, was damit einhergeht, will man dann irgendwie nicht akzeptieren oder hinterher quasi noch die Fans dafür sanktionieren. Das ist irgendwie verständlich, finde ich. Und also sehr schade, dass es diese Auswüchse nimmt. Und als Konsequenz werden jetzt, glaube ich, auch die aktiven Fans den Auswärtsspielen fernbleiben. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie auch weiterhin keine organisierte Stimmung machen bei den Heimspielen. Ich glaube, das ist so, aber ja, das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall, ja, sehr schade, das Verhältnis.
Ja, auswärts ist ja auch sehr, sehr bitter. Also wenn da keiner mitkommt.
Ja, ja. Das ist, das stimmt. Ja,
ja gut, aber das sind ja hausgemachte Probleme. Also das ist ja bescheuert dann vom Präsidium. Also
Ja, also genau.
Komplett
ja.
Unreflektiert anscheinend und komplett realitätsfern vom Fanalltag.
Ja, das stimmt. Und gerade auch sportlich natürlich in dieser Phase, ja, schwächt man sich ja vielleicht so selber auch als Verein.
Auf jeden Fall, ja.
So können wir vielleicht zum Sportlichen überleiten. Wieder aus Holsteins Sicht nicht gewonnen, sondern ein Punkt. Ist eigentlich schon eine Verbesserung, aber zu den letzten beiden Spielen, wo es zwei Niederlagen gab. Aber ja, erste Halbzeit hast du ja schon angesprochen. Licht und Schatten, also Schatten auf Rostocker Seite, weil Rostock eigentlich nicht so wirklich offensiv stattgefunden hat, oder? Also ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, die Hansa hatte.
Ich auch nicht.
Holstein dagegen viel Betrieb gemacht, wenig Ertrag dafür leider mal wieder, also gab einige Chancen. Kolke aber auch wieder gut aufgelegt, hat viele Chancen gehalten. Abschlussschwäche allerdings auch bei der Kieler Offensive. Skripski hat in der 9. Minute die erste aussichtsreiche Chance nach einem langen Ball, toller langer Ball in die Spitze und dann aus Spitzenwinkel an Kolke gescheitert. Und so musste es dann ein Handelfmeter werden, der die Führung besorgte. Aber vielleicht nochmal zum Hergang in der 27. Minute. Mhm. Nico Neidhardt war der Sünder. Wie beurteilst du die Situation? Also er bekommt den Ball an die Hand.
Ja, völlig berechtigt. Also auf jeden Fall klarer Elfmeter. Es war einfach irgendwie ein bisschen unglücklich von Neidhardt, hat sich ein bisschen dumm angestellt. Der Ball, er steht mit dem Rücken zum Gegenspieler, die Brust richtet sich Richtung Grundlinie und der Ball tupft auf. Er muss ihn eigentlich nur hoch klären, versucht ihn dann irgendwie mit der Brust nochmal runterzubekommen, den Ball. Und da ist halt der Oberarm mit am Ball. Ja. Und klares Handspiel, wurde auch nochmal gecheckt und nach wie vor für richtig befunden, die Entscheidung vom Schiedsrichter. Und muss sagen, es war super unnötig, weil es jetzt auch gar nicht so einen hohen Druck gab in der Situation. Aber es ist natürlich auch schwierig, in dem Moment das immer wahrzunehmen. Es passiert ja noch alles schnell. Ist eine Sache, die mal passieren kann, aber natürlich ärgerlich. Aber ich denke mal, dass es berechtigt war. Darüber gibt es keine zwei Meinungen.
Ja, in der Zeitlupe würde ich es auch so sehen. Also er führt den Ball ja mit dem Arm und ich glaube, ja, wenn der Arm nicht da wäre, dann hätte er den Ball gar nicht oder würde ihn verlieren vielleicht in der Situation. Korrekt. Aber das sah gar nicht so aus für mich in der Spielsituation. Da dachte ich im ersten Moment, okay, vielleicht schmeichelhaft. Aber ja, die Zeitlupe hat dann Aufschluss darüber gegeben. Und ja, Fabian Reese in der 28. Minute vom Punkt der Elfmeterschütze an diesem Tag, weil Alexander Mühling auf der Bank saß, auch mit schwankenden Leistungen auf jeden Fall bisher.
Ja, was ist mit dem los diese Saison? Er ist eigentlich immer so mit der beste Spieler gewesen über die letzten 3-4 Jahre und dieses Jahr ein bisschen ein kleines Tief oder...
Sieht so aus. Das ist man gar nicht gewohnt. Also ich glaube, so eine Phase gab es auch noch gar nicht von ihm, seit er, glaube ich, das Holstein-Trikot trägt. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Mhm. Hat, glaube ich, aber auch schon, schon in Anführungszeichen zwei Tore. Also er ist jetzt auch nicht der ausgewiesene Torjäger, aber generell etwas schwächere Leistung. Ja, aber zweite Hälfte kam Hansa dann auf jeden Fall wacher aus der Pause, oder? Dürfte dir wahrscheinlich Freude bereitet haben.
Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Damit habe ich auch gar nicht jetzt so gerechnet, dass es auf einmal so offensiv hergeht. Hansa hat Druck gemacht, versucht das Spiel selbst in die Hand zu nehmen, nicht nur passiv Kiel zuzuschauen, wie sie Fußball spielen. Und es gab auch einen Wechsel. Lukoki hat sich verletzt noch in der ersten Halbzeit. Luki Scherf kam ins Spiel und hat auf jeden Fall auf Außen einiges an Alarm gemacht. Genauso wurde Rick van Drongelen eingewechselt. Und die beiden haben das Spiel so ein bisschen belebt, muss ich sagen, besonders Luki Scherf, erste Chance von Hansa, auch direkt nach dem Anpfiff Verhuck mit dem Kopf da zur Stelle gewesen, noch nicht ganz präzise, aber schon so das erste Ausrufezeichen in Richtung Kieler Tor, dann weitere gute Situation, Nico Neidhardt bekommt den Ball nach einer Standardsituation auf der rechten Seite an der Grundlinie, war vielleicht so kurz vorm 5-Meter-Raum, spielt scharf in den Strafraum. Da steht eigentlich Hinterseher am zweiten Pfosten, aber ein Kieler Verteidiger kann noch sein Bein reinschmeißen, aber das hätte auch schon der Ausgleich sein können. Das war so eine kleine Drangphase von Hansa,
auf jeden Fall.
Die vielleicht so die ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit aufs Kieler Tor ging. Dann muss man sagen, hat Holstein aber auch ein paar gute Konter setzen können und sich so ein bisschen zumindest wieder gefangen. Also Hansa zwar weiter den Ballbesitz überlassen, aber selber wieder gute Akzente auch nach vorne gesetzt, die dann ja auch in sehr guten Chancen mündeten, wieder von Bartels und Skripski zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Ja, Bartels auch schwache Abschlüsse gehabt an diesem Tag irgendwie. Der hatte auch in der ersten Halbzeit schon mal eine aussichtsreiche Position vor Kolke, glaube ich, relativ nah am 5-Meter-Eck und ein Luftloch geschlagen, den Ball nicht getroffen. In der zweiten Halbzeit am langen Pfosten vorbei abgezogen. Da gab es genau diese Doppelchance, die du angesprochen hast mit Skripski. Da wurde das wieder deutlich. Und Impact hatte auf Hansa-Seiten auf jeden Fall auch der eingewechselte Lee, der zeitgleich mit Fröhlich reinkam, 75. Minute, der hat ein gutes Spiel gemacht, hatte immer wieder gefährliche Situationen auf den Außenbahnen, die Holstein-Abwehr da auch vor Probleme gestellt und auch den entscheidenden Ball in die Mitte in der 88. Minute geschlagen.
Genau, kurz zuvor noch abgeballert von Dene, als er da irgendwie den Torwart der
Kieler Brücke
besetzen wollte, genau. Versucht Dene zu klären und schießt Lieder total ab. Der hatte, glaube ich, kurzzeitig ein ziemliches Fiepen auf seinem Ohr und der Ball auch gar nicht so ungefährlich da aufs Kieler Tor zugeflogen. Das wäre natürlich auch ein sehr lustiges Tor gewesen. Aber da noch nicht. Aber Lee, genau, nach seiner Einwechslung jetzt mit frisch blondierten Haaren, richtig, richtig agil und aktiv gewesen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also hat auch gezeigt, was für ein feiner Techniker er ist und wie fix und flink er doch mit dem Ball ist. Ich glaube, deswegen wurde er auch geholt. Also spielerisch sicherlich einer auf Hansa-Seiten, der am besten mit dem Ball umgehen kann. Und genau, in der 88. Minute, du hast es schon vorweggenommen, war er es dann, der den Löwenanteil am Ausgleich für Hansa hatte, hat den Ball bekommen, kurz vor dem Strafraum. Dann, der Versuch eines Doppelpasses mit John Verhoek, ist noch ein Kieler dazwischen, aber der Ball springt wieder zurück zu Lee, der nimmt noch einen Verteidiger mit und umkurvt ihn, ist an der Grundlinie und sieht Lukas Hinterseher, wie er vor dem Tor steht von Thomas Dehne und spielt den Ball scharf in die Mitte und Hinterseher muss eigentlich nur noch sein Bein hinhalten und das Ding reinmachen. Hat er auch geschafft, erstes Tor für Lukas Hinterseher, für Hansa Rostock. Erstes Tor seit, weiß nicht, zweieinhalb Jahren für Lukas Hinterseher. In der zweiten Liga hatte er eine unfassbare Torflaute. Und zu dem Zeitpunkt kann man, glaube ich, sagen, geht in Ordnung, der Ausgleich, und war sicherlich verdient. Aber was danach noch so passiert ist, da kann man nur sagen, doch auch Glück für Hansa, dass es beim 1:1 blieb. Ne?
Also ein Stück weit schon. Auf der anderen Seite, ist auch wieder diese Abschlussschwäche, die sich auch wie ein roter Faden durch die letzten Wochen zieht bei Kiel. Es gab nochmal diese Doppelchance von Skripski. Kolke hat den Ball gehalten, direkt vor die Füße eigentlich zu Fiete Arp. Und der unter Druck gesetzt von, ich glaube, Rosbach
Schärf.
Schärf grätscht da noch rein und so kann Arp nicht ins leere Tor einschieben, sondern schiebt vorbei am Tor. Und auch das sinnbildlich für die Abschlussschwäche momentan. Aber am Ende eigentlich verdient das Unentschieden. Kann man sich eigentlich nicht beschweren, auch aufgrund der Rostocker Drangphase. Aber bitter hinten raus hätte natürlich ein Sieg sein können. Und es war dann auch wieder so ein bisschen eine gefühlte Niederlage aus Kieler Sicht, weil 88. Minute den Gegentreffer bekommen. Natürlich bitter, aber wenigstens ein Punkt. Und für Kiel geht's nächste Woche in Nürnberg weiter. Mal sehen, wer dann auf der Trainerbank sitzt. Und für Hansa?
Stimmt. Paderborn kommt nach Rostock. Könnte ich mir auch einen besseren Gegner vorstellen. Aber generell muss man sagen, um jetzt mal vielleicht Bilanz zu ziehen, bei fast einem Drittel gespielter Saison, Holstein auf Platz 9, Hansa auf Platz 10, punktgleich, ist schon in Ordnung. Also ich denke mal, Hansa kann ein bisschen mehr damit zufrieden sein als Holstein, aber trotzdem beide jetzt nicht so super bedroht Richtung unten, auch wenn es natürlich schnell gehen kann. Ne? Ich meine, das sind auch nur 4 Punkte, die es auf den 16. gibt.
Und aber auch nur 5 auf Rang 18, den jetzt echt Arminia Bielefeld wieder inne hat, weil
Wahnsinn,
Magdeburg gepunktet hat, Braunschweig auch. Ich glaube, Braunschweig unentschieden gespielt hat. Und Magdeburg echt gewonnen hat. Und dadurch Fürth und Bielefeld, die beiden Bundesliga-Absteiger, jetzt auch schon wieder auf den Abstiegsplätzen.
Wer hätte das gedacht, ne? Also wirklich. Unfassbar. Aber gut, mal sehen,
so ist wen wir. Der Fußball.
Richtig, die Geschichten schreibt nur der Fußball. Bin gespannt, wen wir nächste Saison in Liga 3 sehen. Und wen wir vielleicht auch in Liga 2 sehen, aus Liga 3. Denn da gibt es auch ein paar Teams, die Interesse angemeldet haben auf den Aufstieg in Liga 2. ein Team, was auch immer eigentlich jedes Jahr so ein bisschen in der Debatte Aufstieg oder zumindest Top 5 steht, ist der VfL Osnabrück. Und genau, die haben für ein Torfestival gesorgt. Jetzt fällt mir aber gerade ein, dass wir abgesprochen haben, dass wir erstmal über den die BSG Wismut Aue reden wollen.
Ja, aber das ist doch kein Problem. Also wir können auch gerne erst über Osnabrück und Mannheim reden.
Na gut, du bist ja sonst einer, der sich immer gerne doll ans
Skript an den Plan. Ja, wir haben ja hier eine Regie, das wissen die wenigsten, und so eine riesige Podcast-Orgel, wo hier alle Einspieler und alle möglichen Sachen noch rein und raus gefadet werden.
Im Studio.
Genau, das muss alles penibel nach Plan ablaufen, aber heute sind wir immer flexibel. Also.
Richtig. Ja, gut, dann gehen wir rein. VfL Osnabrück, Waldhof Mannheim. Es war der Geburtstag von Christian Neidhardt. Und ja, als Geschenk bekam er 5 Tore ins eigene Tor. Ja, Wahnsinnsspiel vom VfL Osnabrück. Und genau, wir können es gerne aufrollen. Es ging eigentlich direkt spektakulär los, direkt nach dem Anstoß. Die erste Chance, Kleinhansel auf Simakala. Der zieht ab, ein bisschen zu hoch angesetzt, aber schon das erste Ausrufezeichen nach einer Minute gesetzt. Und hat man recht gemerkt, okay, der VfL ist da, der VfL ist heiß. Tobi Schweinsteiger, dein alter Kollege, hat seine Jungs gut eingestellt.
Mein alter Kollege.
Genau, ja, persönlicher Freund. Ich meine, du hast immerhin seine Handynummer. Hat auf jeden Fall seinen Jungs das richtige Rezept mitgegeben, um gegen den Waldhof dort zu bestehen. Gab dann auch mal in die andere Richtung ein kleines Ausrufezeichen, Kota, konnte den ersten Abschluss verbuchen für Waldhof. Das war es dann aber auch. Dann ging es eigentlich weiter mit dem Tiki-Taka-Fußball von Osnabrück. Also ich muss sagen, in der Zusammenfassung sah es wirklich nicht nach dritter Liga aus, sondern echt schon nach einem bisschen höherklassigen Fußball. Diese Stafetten, die man da teilweise gesehen hat, die haben richtig Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Ja, und Osnabrück, war gefährlich, war gut drauf und schoss dann auch die Führung, die 1-0-Führung, 35. Minute. Florian Kleinhansel, Distanzschuss unten links rein in die Ecke, am Strafraum Eck so ein bisschen quergelegt und war eine ganz schöne Fackel, die er da abgelassen hat.
Außenriss sogar, ne? Ich habe das irgendwie
genau, ganz erkannt, aber dreht sich aus. Also. Ja, genau. Mit dem Außenriss, glaube ich, so sah es wirklich aus. Und deshalb drehte sich der Ball noch ein bisschen mehr in die Ecke genau rein. Deshalb keine Chance für Behrens. Und das war der Auftakt für einen glücklichen Osnabrücker Fußballnachmittag. Aber es gab auch, das kann man eigentlich, glaube ich, ziemlich darauf runterbrechen, einen sehr unglücklichen Akteur an diesem Tag. Und zwar Julian Riedel auf Seiten der Mannheimer. Fing an in der, ich weiß gar nicht, wie vielte Minute es war, auf jeden
38.
Fall 38. Genau, kurz nach der 1-0-Führung, da setzt es schon das 2-0, und zwar Flanke von links, Felix Hiegel steht in der Luft, der Osnabrücker Stürmer hat sich da stark durchgesetzt gegen seine Bewacher, köpft auch gegen die Laufrichtung von Behrens, glaube ich, und ja, der Ball prallt aber erst noch an den Pfosten. Riedel eilt zur Rettung, vermeintlich, aber der Ball prallt zurück. Riedel gegens Schienbein und der Ball geht ins Tor. Sehr unglücklich und das war's noch nicht. Noch lange nicht für Riedel.
Nee, du hast recht. Wieder nur 7 Minuten später oder 8 Minuten später, in Minute 45, war es Riedel, der im Fokus stand. Hand kann man sagen, auf jeden Fall. Gelb-Rot. Und Elfmeter, also wirklich die, das ist das echt, die heilige Dreifaltigkeit. Elfer verursacht, Eigentor und mit Rot vom Platz geflogen. Ja. Nicht schlecht, der Hattrick der etwas anderen Art. Ja, genau.
Ja, aber auch, lass uns nochmal ganz kurz über die gelb-rote Karte reden. Also ich glaube, kann man auf jeden Fall pfeifen, das Handspiel.
Ja,
aber auch saubitter, weil er steht in der Freistoßmauer und es ist ein Freistoß vor der Strafraum, am Strafraumrand, also aus sehr aussichtsreicher Position. Da steht er einfach nur in der Mauer und hat den Arm, den spreizt er so ein bisschen ab und da prallt der Ball halt gegen. Und auch da, das konnte man in der Zeitlupe ziemlich gut sehen, versperrt der Arm oder die Hand den Weg und die Flugkurve des Balles zum Tor. Also ja,
ja. Ist ja auch kein Vorwurf. Es ist einfach, ja. Dann gibt es solche Tage, wo da läuft alles
irgendwie Wahnsinn,
scheiße. Echt. Und das ist jetzt nichts, was super fahrlässig und dumm war. Das ist einfach super Pech gehabt. Also
ja.
Tut mir leid, Jule Riedel, guter Kerl, wird da wegstecken und dann in 2 Spieltagen auch wieder zurückkommen. Aber ja, natürlich super bitter, weil er natürlich damit so ein bisschen im Alleingang für den Untergang von Waldhof gesorgt hat. Den fälligen Elfmeter hat Bamwaka Simakala natürlich sicher reingelunzt und so ging es mit 3:0 in die Pause. Richtig kalte Dusche und die kalte Dusche kam dann auch vom Himmel. Es hat absolut geschüttet in Osnabrück, so dass die Partie dann erst 10 Minuten später nach dem eigentlichen Wiederanpfiff angepfiffen werden konnte, also richtiger Wolkenbruch, aber auch diese verlängerte Pause hat den Mannen von Christian Neidhardt nicht wirklich geholfen.
Nee, das stimmt. Ja, kurz danach, nach der Pause, war es die 47. Minute oder die 49. Auf jeden Fall kurz nach der Pause, das 4-0, diesmal Felix Hiegel durfte es selbst machen. Niemann, der neue Mann, relativ neu ja noch in Osnabrück, mit der Vorlage brach da über rechts durch Richtung Grundlinie, gab dann in die Mitte zu Hiegel und unter leichter Bedrängnis bleibt er cool, schiebt ins kurze Eck ein. Ja, und dann war es spätestens durch. Und ein Routinier setzte noch den Schlusspunkt. Eingewechselte Marc Haider in der 84. kam kurz zuvor rein, schraubte nochmal den Ball oben links in den Knick innerhalb des Strafraums, konnte er da abziehen. Und ja, Mannheim, also heftig. Dass sie auswärts schwach sind, das wussten wir ja schon. Ich glaube, sie haben also auf jeden Fall noch nicht gewonnen auswärts und sehr, sehr wenig gepunktet auch.
Richtig.
Ja, also auswärts schwach. Und in der Länderspielpause mussten ja beide auch noch im Landespokal ran. Osnabrück ist weitergekommen. Mannheim ist ausgeschieden sogar, auch im Landespokal, beim FCA Waldorf. Astoria Waldorf.
Derby, ne?
Ja, genau. Relativ nah beieinander. 2-1 haben sie da verloren. Und jetzt schon wieder das. Also, ja. Kleine Krise? Fragezeichen. Bitte. Ist es die Krise?
Ja. Ich meine, Platz 8, natürlich kann's nicht knurren. 16 Punkte. Das sind jetzt auch nur 3 Punkte, beziehungsweise 2 Punkte auf Platz 3. Das darf man nicht vergessen. Also ist noch alles möglich. Aber diese Auswärtsschwäche ist wirklich, wirklich auffällig. Gab's die letzten Jahre nicht so in der Form. Da muss Chrissy Neidhardt seinen Mann ein bisschen besser in den Griff bekommen, sodass es auch mal auf fremdem Terrain klappt. Osnabrück hingegen unter Schweinsteiger ungeschlagen, 2 Siege, 1 Unentschieden, ist nicht schlecht, ne?
Ja, stimmt, aber nicht ganz. Also sie haben das erste Spiel, das Auftaktspiel, haben sie verloren.
Ah ja, da war er ja auch schon da, ja, stimmt. Ja,
genau,
stimmt,
genau. Ja.
Aber danach wurde es gut.
Ja, danach wurde es gut. Ja,
läuft ist, bei ihm.
Krass, also Osnabrück arbeitet sich da Stück für Stück nach oben, jetzt auf Platz 11 im Mittelfeld. Ja, 5 Punkte sind es auf dem Relegationsrang 3, also alles im Lot für den Moment. Und ja, für Mannheim steht am 11. Spieltag ein Derby an gegen Saarbrücken. Saarbrücken kommt ins Karl-Benz-Stadion. Sollte Mannheim dann wahrscheinlich wieder punkten, aber so wie wir sie kennen, zu Hause läuft es ja ganz gut. Stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht. Und die Chancen und generell die Stimmung war dagegen sehr, sehr schlecht lange Zeit im Erzgebirge, in Aue. Ich glaube, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, ist gerade Helge Leonhardt zurückgetreten als Präsident.
Genau.
Timo Rost war noch im Amt, da haben wir uns noch drüber unterhalten, noch ist er im Amt, aber mittlerweile nicht mehr.
Genau, kurz nach der Folge, wo ist das? Ich glaube, so noch an dem Abend oder so wurde es dann.
Ja, ich glaube, als wir hochgeladen haben,
genau, bekannt gegeben, oder am Tag danach. Aber
ja
Timo Rost wurde geschasst. Ich denke mal, da hat jeder Verständnis für. Und der neue Mann, der interimsmäßig das Amt übernommen hat, ist Carsten Müller. Vorher noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Auch? Seit 2015 Leiter der Nachwuchsabteilung gewesen. In Aue vorher in verschiedenen Funktionen. Beim 1. FC Magdeburg in den 90ern Spieler gewesen und dann Co-Trainer und andere Trainerpositionen dort bekleidet. Ja, er sollte die Erzgebirgler wieder fit machen. vor dem Spiel gegen den SV Meppen. Mit ihm zurück kam ein weiterer wichtiger Mann für die Mannschaft, nämlich Martin Mennel. Ist wieder fit, konnte wieder ins Tor. Glaube ich auch wichtig, einfach als Personalie, ihn wieder mit dabei zu haben. Ja. Und ja, die Aufstellung hatte sich auch ein bisschen verändert. Nazarov wieder von Anfang an dabei, saß ja unter Rost doch auch hin und wieder auf der Bank. War für mich auch ein bisschen unverständlich, aber der auf jeden Fall wieder in der Startaufstellung zurück. Und man muss sagen, Aue, ja, wie eine Mannschaft mit einem neuen Gesicht gegen Meppen.
Ja, das stimmt. Und wo du gerade so schön das Personal aufgerollt hast, kann man auch noch erwähnen, dass es auch noch einen neuen sportlichen Leiter gibt, und zwar Matthias Heidrich. Okay. Den kennt man vielleicht noch als Spieler von Alemannia Aachen oder auch lange beim VfL Osnabrück gewesen. Gebürtig aus Hoyerswerda, also relativ in der Region. Ich glaube, Hoyerswerda ist ziemlich im Osten von Sachsen und Aue ja relativ weit westlich, wenn ich nicht ganz falsch bin. Aber egal. Und erfolgreicher Neuanfang.
Ob Hoyerswerda oder Aue, Hauptsache Thüringen.
Genau. Ja. Und erfolgreicher Neuanfang, das war das gewünschte Ziel von allen Beteiligten. Und ja, Meppen war der Gegner und die erste Chance dafür, sich gegen den ja drohenden Abstieg, wenn man schon so weit vorausdenken will, zu stemmen. Und Aue gab sich wirklich Mühe in der ersten Halbzeit. Ambitioniert, versuchten sich offensiv auf jeden Fall zu zeigen und auch zu zeigen, wir sind da, wir nehmen das an. Ich glaube, erste Chance hatte Dimitri Nazarov in der 26. Minute, hat er aus 15 Metern abgezogen, links am Tor vorbei. Und in der 31. Minute gelang tatsächlich die Führung für Erzgebirge, für die BSG Wismut, 1-0 durch Tom Baumgart.
Ja, war richtig ein gutes Tor. Besonders viel großen Anteil hatte Maxi Thiel. Der hat sich nämlich durchgesetzt gegen Puttkammer und den Ball Baumgart dann so vorgelegt, dass dieser wirklich aus einem Meter Entfernung das Ding nur über die Linie drücken musste. Also auch großer Anteil von Thiel. Und man hat gemerkt, es ist ein wenig Last abgefallen von allen Beteiligten im Pfeilchen Lila. Wichtiges Tor, erzwungen, verdient und der Auftakt für einen selbstbewussten Auftritt auf Auer Seite. War richtig gut, dieses Tor, und zu dem Zeitpunkt auch verdient. Man muss sagen, Meppen kam danach so ein bisschen ins Spiel, besonders in Form von Marvin Poirier. Eine gute Chance jagte da auch die andere. Ein Lattentreffer. Das wäre auch ein absoluter Sonntagsschuss gewesen, hat er den Ball bekommen, so auf Höhe des 16ers, Dropkick abgezogen, der Ball geht an die Latte, hätte vielleicht auch noch auf rechts rausspielen können, da war noch ein anderer Meppner mitgelaufen, der vielleicht besser zum Tor gestanden hätte, aber Poirier hatte wahrscheinlich auch Bock einfach zu treffen, hat aber nicht diese zwei großen Chancen ummünzen können in etwas Zählbares. Und genau, dann waren es die Auer, die am Ende kurz vor der Halbzeit nochmal zuschlugen.
Ja, und zwar durch Dimitri Nazarov, der wichtige Offensivmann bei den Auern, zugeschlagen. Der hat es ein bisschen besser gemacht, nämlich als Marvin Poirier. Ja, mit einem Wahnsinns-Sonntagsschuss hat er in der vierten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit ins Tor getroffen. Und zwar war wieder Thiel der Ausgangspunkt, hat einen Freistoß von links in den gegnerischen Strafraum geschlagen, zunächst geklärt, und aus über 20 Metern von halb links hat Nazarov dann den geklärten Ball Volley genommen und in die Maschen gehauen. Richtig starkes Tor und wahrscheinlich so ein bisschen was wie die Erlösung für alle Auer und alle Auer Fans auch. Endlich hatte man mal das Gefühl, glaube ich, dass es klappt und dass auch solche Dinge mal gelingen. Sehr schön. Ja, da ging es mit 2-0 in die Pause. Du hast ja eben den Lattentreffer von Poirier hier dargestellt. Kurz vorher hatte er noch so eine andere Riesenchance. Martin Mennel, sonst ja der routinierte Rückhalt auf jeden Fall, immer gewesen.
Zweite Alliteration heute von dir. Du hast die viel Bildzeitung gelesen. Routinierte Rückhalt, vorhin
war das auch irgendwas schon. Ach okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das ist jahrelange Bildzeitung lesen, dann ist sowas drin. Ja, nee, aber Martin Mennel mit einem kleinen Aussetzer den Ball, beziehungsweise einen seiner Vorderleute angespielt, aber ein bisschen in die Bredouille gebracht. Und ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieser Abschluss von Poirier, der dann in der Folge an den Ball kommt, nämlich dem Abwehrspieler, dem Auer, den Ball abnimmt und anschließend dann vorbeischießt aus sehr aussichtsreicher Position, auch ein bisschen in den Rasen getreten. Und vielleicht war Poirier auch bei dem Lattenkracher davon getrieben und hat deshalb nicht abgespielt, sondern einfach draufgezimmert. Aber 2-0 zur Pause.
Ja, und nach der Pause ging es ganz schnell weiter in Richtung Meppener Tor. 49. Minute, Steffen Kanzer mit dem 3-0. Ecke Thiel, der generell, muss man sagen, Thiel mit starken Standards in diesem Spiel, hat echt großen Anteil gehabt, eigentlich fast an allen Toren, denn auch nämlich vor dem Volley von Nazarov war es vorher ein Thiel-Freistoß, der geklärt wurde und dann den Ball zu Nazarov buxierte. Und auch in der 49. Minute Thiel, der Eckenschläger, ein Kanzer mit dem Kopf zur Stelle, keine Chance für die Meppener Hintermannschaft, dieses Tor zu verhindern. Und ich denke, spätestens da haben dann auch die Jungs und Mädels im Stadion der BSG Wismut angefangen, dran zu glauben. Die Stimmung wurde gut ausgelassen. Es gab endlich mal wieder lachende Gesichter dort in Aue rund um den Rasen herum. Und man muss sagen, ja, das Spiel hätte entspannt nach Hause geschaukelt werden können, wurde es auch. Einen kleinen Makel gab es jedoch in der 62. Minute. Der Man of the Match, Maxi Thiel, mit Rot vom Platz geschickt worden, nachdem er Hämlein da wirklich etwas unnötig auf Höhe des Mittelkreises oder der Mittellinie umgenietet hat. Offene Sohle gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen, ist eine rote Karte. Ja. Aber natürlich bitter und so ein bisschen, wenn man von einem Makel sprechen kann, der Makel halt diese rote Karte von Maxi Thiel.
Ja, auf jeden Fall. Zumal er ja jetzt mindestens mal wieder ein oder zwei Spiele fehlen wird, den Auern. Ja. Und tut dann natürlich auch weh. Ja, aber ja, 3-0 und tatsächlich der erste Saisonsieg, oder? Das ist doch der erste, müsste es gewesen sein.
Ja, ist es.
Für Aue. Ja. Ist der Wahnsinn. Damit haben sie jetzt auch schon einen kleinen Schritt nach vorn gemacht, sind nur noch 19. punktgleich mit Bayreuth, die auch 6 Punkte haben und auch nur einmal gewonnen haben. Ja, aber es ist doch vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung für Aue. Nächste Woche schaue ich gerade mal, gegen wen es da geht. In Oldenburg muss die BSG Wismut ran. Finde ich sehr schön eigentlich. Wie
Carsten Müller gesagt hat.
Ja. Genau, das wollte ich auch noch sagen.
Das fand ich auch geil. Er hat das wirklich auch betont.
Das Wichtigste ist die BSG Wismut, aber hat er gesagt. Richtig. Es geht nicht um seine Person. Ja.
Richtig. Ja, guter Typ, glaube ich, auch jemand, der lieber den Fußball für sich sprechen lässt als eigene Worte. Aber mal sehen, wie lange er noch auf der Bank ist. Mal sehen, wer bei Erzgebirge der Nachfolger von Timo Rost wird. Aber ein gutes Zeichen für alle, die es mit den Erzgebirglern halten. Die ersten 3 Punkte und die rote Laterne, die ganz rote Laterne zumindest, abgegeben an die Bayreuther. Und jetzt Grund zur Hoffnung, dass man bald sich dort befreien kann aus den bösen, bösen Gefilden der dritten Liga.
Ja. Richtig. Gut.
Wir müssen noch darüber reden, was der zweite Tipp war von uns.
Ah, ja.
Der erste war Hansa Holstein, was war das zweite?
Ich glaube, Paderborn gegen in Darmstadt.
Stimmt, da habe ich auf jeden Fall, glaube ich, auf Paderborn gesetzt. Deswegen, hier wird da wahrscheinlich kein Punkt für mich.
Ja, wir haben beide auf Paderborn gesetzt, sehe ich hier gerade.
Ah, gut. Dann beide 0 Punkte.
Beide 0 Punkte. Das ist ja für mich nichts Neues, genau. Aber ist natürlich bitter, mal wieder.
Dann würde ich sagen, nächste Woche wieder eins aus der dritten und eins aus der zweiten, oder?
Ja.
Wie sieht's da aus?
Ja, gerne. Ich habe hier gerade die dritte vor mir. Vielleicht kannst du dir ja gleich was aus der zweiten raussuchen.
Ja, dann hole ich mir die zweite vor die Augen.
Was nehmen wir?
Ich hatte bei der dritten schon gedacht, vielleicht Elversberg-Duisburg wäre vielleicht interessant.
Ah ja,
kannst
stimmt.
Kannst du auch was anderes aussuchen.
Nein, das nehme ich doch gerne an. Elversberg-Duisburg, Elversberg-Duisburg, nicht 1860. Mir war gerade so, haben die nicht schon gegeneinander gespielt, aber haben sie ja gar nicht. Elversberg-Duisburg, machen wir. Was sagst du?
Ja, ich sag, also MSV ja auch wieder nur so halbgeil da im Mittelfeld, aber ich glaube, dass vielleicht Elversberg jetzt mal so ein bisschen die Leistung normalisiert, Deswegen sage ich, der MSV gewinnt in Elversberg 1-2.
Oha, 1-2. Ja, wir hatten Elversberg am Wochenende gespielt. Ah ja, okay. Ja, ist das der große Einbruch jetzt? Das ist der große Einbruch. Fragt man sich. Tja.
Man weiß es nicht.
Ich sage einfach mal unentschieden. Und zwar sage ich 1-1.
Okay.
Das ist eigentlich dumm, ne? Unentschieden zu tippen. Aber
nö,
egal.
Ist nicht dumm. Wieso? Kann auch passieren. Ich habe damit schon mal genau das Ergebnis genäht. Damals bei
Darmstadt.
Quatsch, bei Ingolstadt gegen Dynamo.
Ja,
also,
ja stimmt. Naja, ich bleib dabei. Ja, 1-1. Was hattest du jetzt gesagt? Duisburg gewinnt 2-1?
Ja, 2-1.
Alles
und
klar.
In der zweiten Liga schlage ich vor BTSV gegen den FC St. Pauli. St. Pauli ja auch gefühlte Ewigkeit ohne Sieg. Dazu kommt noch Verletzungspech, Paccarada nicht dabei, Irvine nicht dabei. Die besten Spieler eigentlich. Und es sieht nicht gut aus bei den Kiez-Kickern. Stehen hinter Hansa und Holstein auf Platz 11 mit nur 11 Punkten. Braunschweig mit 9 Punkten, also nur 2 Punkte weniger, auf Platz 16. Deswegen da auch ein spannendes Spiel. Und bei den Braunschweigern muss man ja so, sagen, die Formkurve zeigt nach oben. In den letzten 5 Spielen 2 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage nur. Deswegen habe ich gedacht, ist das vielleicht ein spannendes Spiel. Das Ganze findet statt in Braunschweig nächsten Samstag um 13 Uhr. Und ja, um das mal vorwegzunehmen, ich sage, Braunschweig und St. Pauli trennen sich unentschieden 1-1.
Mhm, okay. Ich riskiere mal was und sage, Braunschweig gewinnt das. Braunschweig, genau, du hast es gesagt, ganz gut drauf, jetzt wieder gepunktet. Und das kann man ja hier auch nochmal erwähnen, sogar auch in der Länderspielpause, Holstein absolut abgefrühstückt mit 7-0 in einem Testspiel. Beide mit der B11, muss man dazu sagen, aber peinlich auf jeden Fall. Und ich glaube, danach gab es auch sowas wie eine Krisensitzung da, so ein bisschen, in der Mannschaft. Und
wurden erstmal die Fans bestraft.
Genau, da wurde aus Frust erstmal die Fans bestraft. Vielleicht auch das einer der Gründe gewesen. Ja,
wow.
Aber ich sage, was sage ich denn mal? Ich sage 2-1 Braunschweig.
Okay, ja, bin ich gespannt. Ich würde es auch den Löwen gönnen. Mal schauen, wie es ausgeht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es im Kasten. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche. Wir sehen uns vielleicht morgen sogar schon.
Bin
ich ja wieder zurück. Und würde sagen, nehmen jetzt nochmal ein Schlückchen hier von meinem Teeschen und dann ab in die Falle. Und das solltest du auch tun, damit du wieder ganz, ganz schnell, ganz bald gesund wirst, mein Lieber.
Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Ja, dann, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bis nächste Woche. Bleibt gesund, macht's gut und schaltet wieder rein nächste Woche.
Ciao, Erkan.